Ins Leere geschrieben. Zweite Folge der Podcast-Serie Notizen aus der Isolation zur Aktion Bad Hersfeld liest ein Buch von Ute und Herbert Janssen. Die Zitate stammen allesamt aus dem Roman Die Pest von Albert Camus aus der Auflage Taschenbuch Rowohlt. Die Briefe im Folgenden sind fiktiv.
Man kann sagen, dass von diesem Augenblick an die Pest uns alle betraf. Bis jetzt war jeder Bürger trotz der Überraschung und der Besorgnis, welche diese merkwürdigen Ereignisse mit sich brachten, an seinem gewohnten Platz seiner Arbeit nachgegangen, so gut er konnte. Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle in der gleichen Falle saßen und dass man sich damit abfinden musste. So geschah es zum Beispiel, dass ein so urpersönliches Gefühl wie das der Trennung von einem geliebten Menschen plötzlich ein ganzes Volk erfüllte und zusammen mit der Angst das größte Leid dieser langen Zeit der Verbannung bildete. Die jähe Trennung traf die Leute unvorbereitet. Mütter und Kinder, Ehegatten, Liebespaare, die sich vor wenigen Tagen auf kurze Zeit getrennt, die sich auf dem Bahnsteig mit zwei oder drei Ermahnungen verabschiedet hatten, in der Gewissheit, dass sie sich in ein paar Tagen wiedersehen würden, die sich durch diese Abreise kaum von ihren gewohnten Gedankengängen ablenken ließen, sie alle waren mit einem Schlag hoffnungslos weit voneinander entfernt. Denn die Tore der Stadt waren ein paar Stunden vor der Bekanntmachung des Präfekten geschlossen worden. Und es war natürlich unmöglich, auf Einzelfälle Rücksicht zu nehmen.
Der Arzt Bernard Rieu muss sich gleich zu Beginn des Romans von seiner Frau trennen, die eine Kur antritt. Durch die Pest wird die Trennung verschärft und verlängert. Die Stadt Oran wird schließlich abgeriegelt, jegliche Kommunikation, auch Briefe und Telefonate werden unterbunden. Lediglich Telegramme werden noch übermittelt. Zu Anfang kann Rieu seiner Frau noch schreiben und einen Antwortbrief erhält er noch. Der dritte und letzte Brief, den Rieu an seine Frau schreibt, ist ein Brief aus der Isolation, aus dem Exil ins Leere.
Liebe Madeleine, ich schreibe dir diese Zeilen, auch wenn ich befürchte, dass sie dich vielleicht nicht mehr erreichen werden. Ich hoffe, dir tut die Kur gut und du wirst wieder ganz gesund. Von hier kann ich nicht viel Gutes berichten. Hier in der Stadt breitet sich eine Krankheit aus, von der ich annehme, dass es sich um die Pest handelt. Die Zahlen der Infizierten und der Toten steigen täglich und es ist eine Frage der Zeit, wann die Stadt komplett abgeriegelt wird und wann auch die Post nicht mehr hinaus und hinein befördert wird. Die uns demnächst bevorstehende gewaltsame Trennung von unseren Lieben ohne absehbare Zukunft macht uns fassungslos. Ich vermisse dich sehr. Aber ich bin doch froh, dass du nicht hier bist, denn ich hätte ständig Angst um dich. Ich fürchte, man wird die Stadt demnächst abriegeln, wenn sich herausstellt, dass es tatsächlich die Pest ist, die sich hier unaufhaltsam ausbreitet. Wie lange es noch möglich sein wird, dir zu schreiben und auch Briefe von dir zu bekommen, weiß ich nicht. Daher bitte ich dich sehr, dass du mir, wenn es dir möglich ist, sehr schnell schreibst, damit ich wenigstens ein Lebenszeichen von dir habe, bevor wir isoliert werden. Ich bin sehr traurig, dass es dann vermutlich für längere Zeit keinen Austausch mehr zwischen uns geben kann. Denn das fehlt mir besonders, nach Hause zu kommen und meine Sorgen und meine Freuden mit dir zu teilen. Ich weiß, dass es gut und vernünftig war, dass du die Kur angetreten hast. Aber ich wünschte mir wieder alle Vernunft sehr, dass du jetzt an meiner Seite sein könntest. Wenn es zu einer Isolation kommen sollte, würde das vieles, für mich fühlt es sich so an, als wäre es alles, verändern. Ich weiß, dass ich dir rückhaltlos vertrauen kann, dass ich nichts befürchten muss. Aber in einem Winkel meiner Gedanken ist da etwas, wogegen ich kaum andenken kann. Ja, vielleicht ist es ein Fitzelchen Eifersucht und Misstrauen. Misstrauen sogar gegen dich und gegen alle anderen, denen es in meiner Vorstellung besser geht als uns. Gegen die, die nicht isoliert sind, die gehen können, wohin sie wollen und deren Tageslauf vermeintlich nicht eingeschränkt ist. Denn wir leiden doppelt. Einmal unter unserem Leid und dann unter dem, dass wir den Abwesenden, dem Sohn, der Gattin oder der Geliebten andichten. Ehemänner und Liebhaber, die das größte Vertrauen in ihre Gefährtin hatten, entdecken, dass sie eifersüchtig werden. Söhne, die bei ihrer Mutter gelebt und sie kaum angesehen hatten, lesen jetzt den Grund für ihre ganze Besorgnis aus einer Falte in Mutters Gesicht ab, die sie in der Erinnerung verfolgt. Erinnerst du dich an Rambert, den Journalisten, der hierher kam, um über die Lebensbedingungen der arabischen Bevölkerung in unserer Stadt zu schreiben? Ja, gestern hat er mich um Hilfe gebeten. Er möchte der Isolierung zuvorkommen und will um jeden Preis zurück zu seiner Frau, die in Paris auf ihn wartet. Zwar ist die Stadt noch nicht komplett abgeriegelt, aber schon jetzt kann man sie nicht mehr ohne weiteres verlassen. Er fragte mich, ob ich ihm nicht eine Bescheinigung ausstellen könne, dass er diese, wie er sagt, verflixte Krankheit nicht habe. Er appellierte an mein Mitgefühl für Menschlichkeit und sagte mir, Es ist eine Frage der Menschlichkeit. Vielleicht können Sie sich nicht vorstellen, was eine Trennung wie diese für zwei Menschen bedeutet, die sich gut verstehen. Ja, ich habe sein Ansinnen abgelehnt. Das war sicher von der Sache her richtig, aber es fühlt sich dennoch falsch an. Sicher hätte ich es mir einfach machen können und ihm die gewünschte Bescheinigung einfach ausstellen können. Doch ich habe gemerkt, dass ich das mit meinem ärztlichen Gewissen nicht hätte vereinbaren können. Denn wenn ich einem Menschen ermögliche, gegen besseres Wissen die Stadt zu verlassen, was sage ich dann den 1000 anderen, die in einer ähnlichen Lage sind und die vielleicht ebenso gute Gründe haben, die Stadt verlassen zu wollen? Ich weiß selbst, dass diese Geschichte im Grunde fast blödsinnig ist, aber sie betrifft uns alle. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Manchmal würde ich mich gern aus der Affäre ziehen können. Ja, Rambert ist dann wortlos und traurig gegangen. Vielleicht sitzt er jetzt im Café und sucht nach Helfern, die ihm andere Wege aus der Stadt ebnen können. Gerne hätte ich ihm erzählt, dass ich ihn besser verstehen kann, als er wahrscheinlich dachte. Ich denke pausenlos an dich. Bitte, bitte schreib schnell, wenn es dir möglich ist. Ich würde mir so wünschen, bald ein Lebenszeichen von dir in den Händen halten zu können. In Liebe, Bernard.
Mein lieber Bernard, heute erhielt ich deinen Brief und weil ich die Dringlichkeit deiner Bitte um eine baldige Antwort deutlich spüre, antworte ich dir gleich. Deine Worte klingen besorgniserregend. Umso schlimmer, dass ich nicht bei dir sein, dir nicht beistehen kann. Gerne wäre ich bei dir in Oran, würde dir die Hand auf die Schulter legen, dir in die Augen schauen, während du mir deine Sorgen erzählst, aber so kann ich dir nur ein paar hoffentlich stärkende Worte aus der Ferne schicken. Dabei fühle ich mich so hilflos, dass es mich geradezu körperlich schmerzt. Ich kann verstehen, dass du deine Aufgabe darin siehst, den Menschen in der Stadt zur Seite zu stehen, ihre Leiden nach Möglichkeit zu lindern und die Seuche, so gut es geht, an der Ausbreitung zu hindern. Aber ich wünschte mir doch, du würdest ähnlich empfinden, wie du es in der Szene mit dem Journalisten Rambert beschreibst, und alles tun, um der Stadt und der Abtrennung zu entfliehen und zu mir zu kommen. Ich weiß, dass das egoistisch ist und dass es für dich keine wirkliche Handlungsoption ist, aber das verhindert nicht, dass ich mir genau das so unsagbar brennend wünsche. Ich habe große Angst, dich zu verlieren. Bitte, versprich mir, wenn du schon bleiben musst, dass du vorsichtig bist, dass du alles tust, um dich nicht selbst zu gefährden. Ich weiß nicht, was ich täte, wenn ich dich an die Krankheit verlieren würde. Du fehlst mir so. Meine Tage hier sind einförmig. Ich muss viel ruhen und liege lange Stunden im Liegestuhl auf dem Balkon. Der Arzt sagt, dass er mit mir zufrieden sei, aber dabei genauso ein besorgtes Gesicht, wie ich es von dir kenne. Die Zeit dehnt sich unendlich aus und ich habe viel zu viel Zeit zum Nachdenken und Grübeln. Meistens fühle ich mich einigermaßen gut, aber an manchen Tagen spüre ich eine große Schwäche und eine bleierne Müdigkeit. An diesen Tagen ist meistens auch der Husten stärker. Appetit habe ich nur wenig, aber das stört mehr den Arzt als mich. Und das Personal hier im Sanatorium ist sicher auch nicht unglücklich darüber. Immerhin ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach, jetzt, während des Krieges, die nötigen Lebensmittel für alle Patienten heranzuschaffen. Ich denke fest an dich und wäre doch so gern an deiner Seite. Was bin ich doch für eine untaugliche Arztfrau? Ich denke immer, ich müsste dich so viel tatkräftiger unterstützen können. Ich hoffe so sehr, bald wieder von dir zu hören. Bitte, richte allen Grüße aus. Ich wünsche dir und allen unseren Freunden und Nachbarn alles Gute und vermisse dich so sehr. 1000 Küsse, in Liebe, deine Madeleine. Seit der Schließung war nicht ein Fahrzeug in die Stadt hereingekommen. Man hatte den Eindruck, die Autos würden sich darauf verlegen, im Kreis zu fahren. Auch der Hafen bot denen, die ihn von oben, von den Boulevards aus betrachteten, einen erstaunlichen Anblick. Die gewohnte Betriebsamkeit, die ihn zu einem der wichtigsten Häfen der Küste machte, war mit einem Schlag erstorben. Man sah noch einige in Quarantäne gehaltene Schiffe, aber auf den Kais zeugten große stillgestellte Kräne, auf die Seite gestürzte Loren, vereinzelte Stapel Fässer und Säcke davon, dass auch der Handel an der Pest gestorben war. Trotz dieses ungewohnten Anblicks fiel es den Einwohnern schwer zu verstehen, was mit ihnen geschah. Also fuhren sie fort, in den Straßen zu verkehren und sich an den Tischen vor den Kaffeehäusern niederzulassen. Im Allgemeinen waren sie nicht feige, wechselten mehr Scherzworte als Klagen und gaben vor, die Unannehmlichkeiten, die ja nur von kurzer Dauer sein konnten, mit gutem Humor zu ertragen. Der Schein blieb gewohnt.
Liebste Madeleine, jetzt sind wir tatsächlich Gefangene der Pest. Die Stadt ist abgeriegelt, Post wird nicht mehr befördert, weder hinaus noch herein. Schließlich könnten ja auch Briefe Träger der Infektion sein. Ich weiß, dass dieser Brief dich nie erreichen wird. Ich schreibe ins Leere und trotzdem drängt es mich, dir zu schreiben. Auch wenn meine Tage voller Arbeit und Unruhe sind, wenn ständig Entscheidungen von mir verlangt werden, viele von ihnen betreffen Leben und Tod, und auch wenn ich mit Tarrou und Rambert zumindest zwei Menschen um mich habe, mit denen ich gelegentlich auch vertraulich sprechen kann, fehlst du mir doch sehr. Oft liege ich nachts wach. Ich komme nur schwer zur Ruhe und denke in diesen dunklen Stunden ganz viel an dich. Wie es dir wohl gehen mag? Wenn es möglich ist, schenk mir doch ein kleines Lebenszeichen. Briefe sind, wie schon gesagt, nicht mehr möglich. Aber Telegramme können noch empfangen und verschickt werden. Natürlich werden ein paar dürre Worte auf einem nüchternen Telegrammformular die brennende Sehnsucht nicht stillen können, die ich empfinde, wenn ich an dich denke. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und dass die Kur anschlägt. Die Pest zeigt sich hier von ihrer todbringenden und gefährlichen Seite. Ich eile von Krankenbett zu Krankenbett und kann das Leiden in vielen Fällen allenfalls ein wenig lindern. Viel zu oft stehe ich hilflos neben meinen Patienten und muss zusehen, wie sie gegen die Krankheit kämpfen und wie der Kampf sehr oft doch verloren geht. Einer der traurigsten Fälle war der kleine Sohn des Richters Auton. Er hat so gekämpft und so gelitten, und doch hatten wir immer wieder Momente der Hoffnung. Aber leider hat er die Krankheit nicht überlebt. Die Sitzungen des Krisenausschusses beim Präfekten sind oft viel zu lang und viel zu ermüdend. Allzu oft ertappe ich mich dabei, dass ich nicht mehr konzentriert zuhöre, obwohl hier viele wichtige Fragen besprochen werden, sondern dass meine Gedanken zu meinen Patienten und auch zu dir abschweifen. Trotzdem bin ich sicher, dass ich hier am richtigen Platz bin. Nur indem wir zusammenstehen und indem wir uns gegenseitig unterstützen, können wir die Krankheit und die Folgen des Getrenntseins und der Absonderung als Menschen überstehen. Ich bin sehr froh, dass Tarou und sogar auch Rombert mich dabei so sehr unterstützen. Auf Anregung von Tarou haben wir eine Schutztruppe gegründet, die versucht, so systematisch wie möglich zu helfen. Was auch geschieht. Hab keine Angst um mich, sorg dich nicht. Auch wenn du nicht hier sein kannst, im Herzen bist du doch immer bei mir. Die Liebe, deine Liebe, gibt mir Kraft zum Weitermachen und zum Helfen. Und das ist das Wichtigste. Das kann uns keiner nehmen, was immer auch geschieht. Ich liebe dich so sehr und vermisse dich so. In Liebe, dein Bernard.
Aber wenn das die Partie gewinnen hieß, wie schwer musste es sein, nur mit dem zu leben, was man weiß und woran man sich erinnert und ohne das, worauf man hofft. So hatte Tarou wahrscheinlich gelebt und ihm war bewusst, wie unergiebig ein Leben ohne Illusionen ist. Es gibt keinen Frieden ohne Hoffnung. Und Tarou, der den Menschen das Recht verweigerte, irgendjemanden zu richten, der jedoch wusste, dass niemand umhin konnte zu richten und dass selbst Opfer manchmal Henker werden können, Tarou hatte in Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit gelebt. Er hatte nie die Hoffnung gekannt, hatte er deshalb nach Heiligkeit gestrebt und den Frieden im Dienst für die Menschen gesucht? Eigentlich wusste Rieu es nicht und es war nicht weiter wichtig. Die einzigen Bilder von Tarou, die er behalten würde, waren die eines Mannes, der beim Fahren mit kräftigen Händen das Steuer seines Wagenumfangs umfasste oder das dieses schweren Körpers, der jetzt regungslos dalag. Ein warmer Hauch des Lebens und ein Bild des Todes. Das war die Erkenntnis. Wahrscheinlich war dies der Grund dafür, dass Dr. Rieu am Morgen die Nachricht vom Tod seiner Frau ruhig aufnahm. Er war in seinem Büro. Seine Mutter war fast herbeigelaufen gekommen, um ihm ein Telegramm zu bringen. Dann war sie hinausgegangen, um dem Boten ein Trinkgeld zu geben. Als sie zurückkam, hielt ihr Sohn das geöffnete Telegramm in seiner Hand. Sie sah ihn an, aber er betrachtete starr durch das Fenster einen herrlichen Morgen, der sich über dem Hafen erhob. »Bernard«, sagte Madame Rieu. Der Arzt schaute sie zerstreut an. »Das Telegramm?«, fragte sie. »So ist es«, gab der Arzt zu, »vor 8 Tagen.« Madame Rieu wandte den Kopf zum Fenster. Der Arzt schwieg. Dann sagte er zu seiner Mutter, sie sollte nicht weinen, er sei darauf gefasst gewesen, aber es sei trotzdem schwer. Nur wusste er, als er es sagte, dass sein Leid ihn nicht überraschend traf. Seit Monaten und seit 2 Tagen war es derselbe Schmerz, der anhielt.